Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Gewaltige Kontraste, sowas lieben wir hier bei 12 Uhr mittags auf Radio 1. Gleich in der ersten Stunde prallen diese Widersprüche aufeinander. Da haben wir Guardians of the Galaxy. Die Trilogie ist jetzt vollendet. Der dritte Teil ist in Deutschland angelaufen, wie der geworden ist. Das werden wir bereden. Aber wir haben auch Angela Schanelleks sehr kunstvolle Variation von Ödipus im Programm. Lief auf der Berlinale und ist da ausgezeichnet worden, jetzt ebenfalls im Kino zu sehen. Wir stellen Ihnen das Lehrerzimmer vor. Ein ganz heißer Favorit für den Deutschen Filmpreis. 7 Nominierungen hat dieses Eindruck. Volle Werk, werden wir auch drüber reden und freuen uns in der zweiten Stunde dann auf den Besuch von Malik Bauer, der jetzt gerade die Rolle seines Lebens gespielt hat. Sam Einsachse, Disney Plus, die große Serie, ist jetzt in aller Munde und wird selbstverständlich auch bei uns besprochen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino und auch Serie.
Also ist es so, ich bin Star-Lord. Ich habe die Guardians gegründet. Hab ein Mädchen getroffen, mich verliebt. Sie ist gestorben, aber kam dann zurück. Kam zurück und war echt scheiße.
Oh, bitte. Du hast ein paar wichtige Infos weggelassen, aber im Wesentlichen stimmt's.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit einer ganz kurzen Zusammenfassung der Geschichte der Guardians of the Galaxy, jener sympathischen Antihelden des Marvel Cinematic Universe, die seit 10 Jahren als eine Gruppe chaotischer Außenseiter durch die Galaxie reisen und Welten retten. Seit Mittwoch ist jetzt Teil 3 im Kino. Der Abschluss dieser Trilogie unter der Regie von James Gunn, habe ich mich sehr drauf gefreut und grüße erstmal Anna Wollner. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Die ersten beiden Filme haben ja dadurch wirklich gut funktioniert, dass es diesen wunderbaren Humor gab. Ich habe da wirklich mehrfach herzhaft gelacht. Es gibt diese dysfunktionale Gruppe von ziemlich eigenwilligen Typen, um das mal so auszudrücken, die sich zusammenraufen und dann eben durch den Einsatz von Musik, finde ich, zeichnete sich der Film auch aus beide Teile. Ich mochte natürlich diese 70er, 80er Jahre Mucke da total. Also ein perfekter Soundtrack. Wie reiht sich jetzt Teil 3 in diese Erfolgsserie ein?
Ja, indem er nicht alles, aber ziemlich viel anders macht. Der Film ist viel düsterer, viel trauriger. Humor gibt es, aber der ist wohl dosierter. Wir haben immer noch Groot, diesen sprechenden Baum, der außer I am Groot im Original eigentlich nichts sagen kann, aber von Vin Diesel im Original mit sehr viel Emotionen gesprochen wird, sodass wirklich jedes I am Groot eigentlich was ganz anderes bedeutet, kann man da reinlesen. Wir haben diesen von dir schon angesprochenen Chaoshaufen, der sich mittlerweile zurückgezogen hat auf den Planeten Nowhere, ein Ort für Ausgestoßene und Außenseiter, also das, was die Guardians ja auch immer waren. Allerdings werden sie in ihrem bräsigen Sein von Warlock aufgeschreckt, einem Bösewicht, der versucht, einen aus ihren Reihen zu entführen, nämlich Rocket, den sprechenden Waschbären. Und die anderen, ja, gehen jetzt auf eine ziemlich brutale, aber auch austauschbar egale Rettungsmission, bei der sie am Ende dem Oberbösewicht High Evolutionary gegenüberstehen, der für mich so eine Art Hitler war, der eine perfekte Herrenrasse nämlich kreieren will.
Jetzt haben wir in diesem Film ja außerdem meine Lieblingsfigur, nicht nur meine, Rocket, der Waschbär, im Original gesprochen von Bradley Cooper. In der deutschen Fassung auch wieder sehr schön, finde ich, Faria Diem. Und jetzt hier in diesem dritten Teil bekommt der fast sowas wie einen eigenen Film, eine eigene Geschichte. Und ich muss dir gleich an der Stelle schon sagen, für mich ist das Beste an diesem Film.
Ja, für mich war das auch das zentrale Herzstück. Also es ist wirklich eine Origin-Geschichte, die es in sich hat. Da geht es um Tierversuche, um Euthanasie. Das ist düster, in einer vollkommen neuen Tonlage. Nicht nur für die Guardians, eigentlich eine neue Tonlage komplett fürs Marvel Cinematic Universe. Aber genau das, also das haben, glaube ich, du, ich und James Gunn, der Regisseur, gemeinsam. Rocket ist einfach der Kern der Guardians.
Ich wollte schon immer die Geschichte von Rocket erzählen, eigentlich schon beim ersten Film. Aber das ging aus dramaturgischen Gründen nicht. Ich musste ja erstmal alle Figuren einführen, denn sonst hätte Rocket ausgesehen wie Bugs Bunny unter den Avengers, weil er einfach ein sprechender Waschbär ist. Nach einem Treffen mit Marvel dachte ich darüber nach, wie dieser sprechende Waschbär überhaupt existieren kann. Meine Vorstellung, dieser kleine, unschuldige Waschbär wurde durch Tierversuche gequält, war auf sich allein gestellt und vollkommen allein. Er war der traurigste Kerl auf der ganzen Welt. Das war für mich tatsächlich der Ursprung der ganzen Guardians of the Galaxy. Als das für mich feststand, kam der Rest fast von selbst. Für mich war Rocket immer die heimliche Hauptfigur der Reihe.
Davon hätte ich wirklich gerne mehr gesehen, also dem Rückblicksteil, weil das, was in der Gegenwart passiert, diese Suche nach Rocket, der Kampf gegen Warlock und High Evolutionary dann, das ist so irgendwie Superhelden-Inhalt und vor allem eine Superhelden-Inszenierung von der Stange. Das haben wir in allen Marvel-Filmen bisher gesehen. Jeder bekommt jetzt hier auch zum Abschied nochmal seinen Moment, actiontechnisch und emotional. Und das war mir einfach zu sehr so eine große Farewell-Show für alle.
Geht mir ganz genauso, zumal dieser Kontrast zu dieser leisen, sehr traurigen Geschichte, zur herzengehenden Geschichte vom Waschbären, jetzt hier in einem absoluten Widerspruch steht zu diesem endlosen Rumgeballer. Das sind auch Action-Szenen, die haben keine Dramaturgie mehr und keine Notwendigkeit. Und man hat ja ohnehin in diesem Universe irgendwie den Überblick verloren. Also ich merke auch bei mir eine gewisse Superheldenmüdigkeit und hatte mich sehr gefreut auf diesen Film, auf den Abschluss der Trilogie.
Ja, genau das hat James Gunn auch mehrfach bekräftigt. Für ihn sind die Guardians-Geschichte, es ist vorbei. Mhm. Er wechselt von Marvel zu DC, der anderen Comic-Verfilmungsschmiede. Fans sehen das kritisch, aber er sieht auch, dass der Markt fast übersättigt ist, weil einfach zu wenig auf Qualität geachtet wird.
Ich glaube, die ist real. Aber ich glaube, der Grund dafür ist, dass es nicht genug gute Superheldenfilme gibt. Das Spektakel und der Name eines Superhelden sind mittlerweile wichtiger geworden als gutes Storytelling und Figurenentwicklung. Das sind aber die Sachen, die in meinen Augen wichtig sind. Ich hoffe, dass die Guardians-Filme funktionieren, denn mir sind die Figuren und die Geschichte immer wichtig. Ich will keinen nächsten Film machen, in dem es darum geht, das Universum zu retten. Denn wir wissen alle, dass das Universum am Ende eines Films nicht untergehen wird. Mir geht es um eine Handvoll Figuren, deren Ende wir nicht voraussehen können. Mir geht es um einen persönlichen Ansatz in der Geschichte. Es ist am Ende wie bei jedem Genre. Wenn man sich nur aufs Genre an sich verlässt, wird es nicht mehr funktionieren.
Es ist wirklich gut, dass die Guardians enden. Es sind natürlich Anti-Helden, die mir ans Herz gewachsen sind. Ich habe vielleicht die eine oder andere Träne verdrückt, das gebe ich zu, aber tatsächlich wegen Rocket und nicht dem Rest. Im ersten Film, das kann man vielleicht noch sagen, ging es ja um Freundschaft, im zweiten um Familie. Hier geht es einfach um das Selbst. Es ist ein emotionaler, düsterer Abschluss, der aber eben nur zu Teilen funktioniert und deswegen bin ich ganz ehrlich froh, dass das jetzt auch vorbei ist.
Also streng genommen sind es zwei Filme in einem. Einer hat uns sehr gut gefallen, eben diese ergreifende Geschichte aus der Vergangenheit. Die Gegenwartsebene ist dann sehr dünn. Bei diesem dritten Galaxy-Film seit Mittwoch ist er in den Kinos zu sehen. Für uns gesehen von Anna Wollner. Tschüss, freue mich aufs nächste Superheldenabenteuer mit dir.
I am good.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Um es einmal in aller Einfachheit zu sagen, manche Regisseurinnen ziehen einfach ihr Ding durch, bringen ihre Vision auf die Leinwand ohne Wenn und Aber. Zweifelsohne gehört die in Berlin lebende Filmemacherin Angela Schanelek zu diesem illustren Kreis. Seit Donnerstag läuft nun ihr neuer Film in den Kinos, Music, auf der Berlinale. Im Februar wurde sie dafür mit einem silbernen Bären geehrt für das beste Drehbuch. Die Geschichte, und jetzt müsste man das richtige Wort finden, basiert oder ist angelehnt an den griechischen Mythos von Ödipus. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Anke.
Hallo.
Anke, man könnte vielleicht auch sagen, es ist eine, wie ich schon finde, sehr interessante Vergegenwärtigung dieses uralten Stoffes.
Ja, also dieser Stoff halt vielleicht eher nach oder Motive des Stoffes werden immer wieder aufgegriffen. Und ich finde ja, erstmal hat dieser Film so was Traumhaftes. Also er folgt so ganz konsequent einem eigenen Narrativ, was wir vielleicht gar nicht immer nachvollziehen können. Also es gibt Zeitsprünge, abrupte Ortswechsel, aber trotzdem ist es alles so eine fließende Bewegung und uns wird eben die Geschichte eines Mannes erzählt, der als Baby in einer kargen griechischen Landschaft gefunden wird, adoptiert wird, dann bringt er aus Versehen einen anderen jungen Mann um, geht ins Gefängnis für ein Jahr, verliebt sich in die Gefängniswärterin. Sie bekommen eine Tochter, die Frau bringt sich um, eben wie in dem Mythos. Und er geht wieder einen Zeitsprung nach Berlin. Seine Tochter ist jetzt ein Teenager. Er arbeitet als Musiker und er blindet. Und was jetzt so nachhalt ist, vielleicht, du hattest mir das ja auch erzählt. Ödipus bedeutet ja eigentlich Schwellfuß. Und dieses Baby hat Schwellfüße und immer wieder sieht man diese Wunden, immer wieder kriegt er seine Füße eingebunden. Also der Schmerz dieses Mannes ist so physisch und psychisch immer ins Bild gesetzt, wie ich einfach auch finde, dass diese Bilder, eben man schaut diesen Leuten dabei zu, was sie erleben und sie schauen sich auch selbst dabei zu. Und dieses Mitschauen, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, hat irgendwie was ganz Faszinierendes, weil die Tragik ist da und wir sehen dabei zu, wie sie diese Tragik einfach ja spüren, erleben.
Also auf der einen Seite finde ich, ist es durchaus auch ein Vergnügen für Leute, die sich so ein bisschen interessieren, auch für antike Mythen, wie ich das ja tue, wenn man dann so die Anspielung sieht. Ne? Das hast du ja schon beschrieben, also diese Erblindung, die Füße. Es gibt auch viele andere Anspielungen, die muss man aber gar nicht wahrnehmen in diesem Film. Er ist rätselhaft, er ist geheimnisvoll und man bleibt ihm dran, egal ob man jetzt Spaß hat an der Entschlüsselung oder nicht.
Ja, aber dass man dran bleibt, hängt das nicht auch mit der Kameraarbeit von Ivan Markovic zusammen? Dass der das so schafft, Einstellungen zu machen, wo man eben nicht nur einen Ausschnitt sieht. Also es gibt keinen Rahmen bei diesen Bildern. Man ist doch in Griechenland so richtig mit in dieser Natur, mit bei diesen Menschen, wenn sie mal schwimmen gehen, wenn sie im Wind stehen, man spürt die Hitze. Und dann später in Berlin am Potsdamer Platz, diese ganze Unwirtlichkeit dieser Architektur ist doch auch auf einmal mit in Szene gesetzt. Letztlich ist es doch ein Film, wo kaum gesprochen wird, Knut, oder? Dieses Schweigen wird doch in Szene gesetzt, also das Unaussprechbare. Deshalb finde ich, haben die Bilder immer so einen Seinszustand, so einen Ist-Zustand. Also so die Verzweiflung, die Melancholie, die Trauer ist auf einmal in den Bildern, vielleicht manchmal aber auch eine Freude oder ein Glücksmoment.
Sie wirft uns ganz direkt hinein immer in die Situation, finde ich. Das ist aber auch nicht untypisch für ihre Erzählweise, auch in anderen Filmen. Aber was hier vielleicht nochmal eine ganz besondere Rolle spielt, ist ja der Titel Musik, also es spielt auch die Musik eine ganz große Rolle. Es wird wenig gesprochen, aber Musik ist auch eine Erzählerin.
Ja, gerade dann im zweiten Teil, weil die Ödipus-Figur heißt ja Jon und er ist Musiker und in Berlin tritt er dann auf Folksongs. Die wurden überhaupt von einem Kanadier geschrieben, Duff Tirelli, den Angela Schanelek dann getroffen hat, der extra ihr auch die Songs so geschrieben hat. Und ich meine, die Songs sind dann eben von dieser Filmfigur das Ausdrucksmittel. Und deshalb finde ich es auch total konsequent. Die sind ja nicht Untermalung, sondern man sieht ihn dann eben bei Konzerten oder bei Proben. Und so wird klar, das ist jetzt seine Sprache. Und im ersten Teil im Griechenland gibt es doch auch so eine irrsinnige Szene. Da ist er noch im Gefängnis und duscht. Und dann singt er eine Opernarie von Vivaldi aus Der Gerechte. Die heißt, ich werde für meine Freude sorgen. Und das ist doch auch so ein besonderer Moment. Also die Schauspieler spielen ja gar nicht so richtig, sondern sie sind, dann singt er und hat diese Schuhe an, die man früher, diese hohen Schuhe im griechischen Theater getragen hat in der Antike. Also da kommen auch so viele unterschiedliche Kunstrichtungen zusammen, Oper, Film und das antike Theater.
Und immer sind wir trotzdem in einer ganz unmittelbaren Gegenwart. Heiner Müller hatte das vielleicht genannt, eine Übermalung des antiken Mythos von Ödipus in dem neuen Film von Angela Schanelek. Music heißt dieses Werk, ausgezeichnet bei der Berlinale. Ich finde übrigens auch wirklich mit anderen Arbeiten ein eher zugänglicher Film. Bei all dieser Rätselhaftigkeit nicht bekommt man doch ziemlich schnell Lust, auch weiter zuzusehen und diesen jungen Menschen zu folgen. Ne? Kann man schon sagen.
Ja, und weißt du, was schade ist, dass dieser Film, ich meine, kaum Förderung erstmal bekommen hat, obwohl sie mit ihrem Film davor eben ich war zu Hause, aber den Regiepreis auf der Berlinale gewonnen hat. Und jetzt ist es so, dass dieser Film noch niemals Verleihförderung bekommt. Und wenn man dann sich wieder überlegt, Christian Petzolds Roter Himmel ist nicht für den Deutschen Filmpreis nominiert, hat man schon das Gefühl, dass ein Kino, was in Deutschland ästhetisch andere Wege geht, systematisch immer mehr ausgeschlossen wird.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast, wie wir mit unseren Talenten hier auch in Deutschland umgehen. Aber im Kino kann man ihn sehen und sollte man ihn auch sehen. Das ist natürlich ein Kinofilm von Angela Schanelek, Music. Danke dir.
Tschüss.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
Wer sitzt hier?
Oskar sitzt da.
Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
Ich hab keins.
Und das hier?
Freunde, wessen Platz ist das?
Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht.
Das Lehrerzimmer, der neue Film von Ilka Shatak, ist jetzt im Kino zu sehen, lief auf der Berlinale, hat 7 Nominierungen für den Deutschen Filmpreis, nicht zuletzt natürlich, und das wollen wir ganz besonders betonen, für die Hauptdarstellerin, für Leonie Benisch, die wir schon sehr lange kennen. Sie hat im Weißen Band mitgespielt, sie war zu sehen in der Serie Der Schwarm, war Shootingstar der Berlinale und spielt jetzt hier hervorragend eine Lehrerin, die kämpft für ihre Überzeugung, eine Idealistin, die in diesem Film immer wieder gegen Mauern rennt. brennt, ein sehr intensives Werk, ein Schulalltag, der da geschildert wird und ein Blick ins Lehrerzimmer. Im Verlauf dieser halben Stunde ein Gespräch mit Ilka Çatak und mit Leonie Benisch. Vorher aber Phoenix mit Alpha Zulu. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Für die Schülerschaft ist das Lehrerzimmer ein geschlossener Raum. Was dort verhandelt wird, das bleibt ja in der Regel auch dort, davon erfahren wir nicht viel. In dem Berlinale-Film von Ilka Çatak, der auch den großartigen Film gemacht hat, es gilt das gesprochene Wort. Jetzt also im Lehrerzimmer führt er uns genau dorthin. Und zwar zusammen mit einer jungen, idealistischen Pädagogin, Carla Novak. Sie will eine Reihe von Diebstählen aufklären, ist eine unbedingte Wahrheitssucherin, kompromisslos, energisch, kämpft an allen Fronten und ist auch zwischen allen Fronten. Sie wird förmlich zerrieben zwischen Lehrern, Eltern und Schülern. Zum ganz großen Ergebnis wird dieser beunruhigende und sehr intensive Film durch das Spiel von Leonie Benisch, die auf einen deutschen Filmpreis hoffen kann. Ich habe mich mit beiden getroffen, also mit dem Regisseur, mit Ilka Çatak und mit Leonie Benisch.
Hallo, hallo.
Gemacht hat diesen Film ein Mann, der schon sehr viele sehr schöne Filme gemacht hat und immer, und wie auch überraschend ist, finde ich. Also man staunt jedes Mal und sagt sich, hat er sich wieder doch neu erfunden im gewissen Sinne, denken Sie, zuletzt war ja, es gilt das gesprochene Wort, Räuberhände und jetzt eben Regisseur vom Lehrerzimmer, Ilka Çatak.
Hallo.
Ja, erstmal an dich die Frage, also der Blick ins Lehrerzimmer, das ist ja das, was man als Schüler sich manchmal auch wünscht, ne? Dass man irgendwie das Schlüsselloch schaut, dass man gucken kann, was reden die da so, wie benehmen die sich da so. Also hast du dir mit dem Film auch so einen Kindheitstraum vielleicht erfüllt?
Ja, naja, ein Kindheitstraum, ich glaube, als Kind hatte ich andere Träume, aber es ist natürlich schon so, dass das Lehrerzimmer damals so ein Ort, so ein mystischer Ort war, wo über das eigene Schicksal geurteilt wird. Und deswegen hat dieses, deswegen ist das schon irgendwie ein interessanter Titel, den auch unser Produzent und unser Verleih haben wollten, weil sie gesagt haben, da wollen alle rein und und jetzt zeigen wir mal, wie es da wirklich drin ist.
Ich bin ja im Lehrerhaushalt aufgewachsen, also ich war da manchmal und es war immer absolut öde und schrecklich, diese Lehrer da rumsitzen zu sehen. Wie ist bei dir, Leonie, also in deiner Kindheit und Jugend?
Also ins Lehrerzimmer durfte man immer hin, wenn man sich verletzt hat auf dem Schulhof. Und das war immer sehr spannend, fand ich, da zu sitzen. Man hat im Endeffekt tatsächlich immer nur auf so Aktenordner geguckt, aber da irgendwie mit einem aufgeplatzten Knie zu sitzen, fand ich schon cool.
Abenteuerlich im gewissen Sinne. Jetzt haben wir also diesen Blick nicht nur ins Lehrerzimmer, sondern auch sein. Der Film könnte auch das Klassenzimmer heißen, weil es ist genauso ein wichtiger Ort für diese junge Lehrerin, die da hinkommt. Das ist ja erstmal auch eine klassische Ausgangssituation. Jemand betritt eine Welt und wir gehen mit, in dem Fall der Lehrerin, in diese Welt hinein. Was hat dich erstmal daran gereizt, so eine junge Lehrerin da so reinzuführen und all den Herausforderungen auszusetzen, die wir dann sehen?
Dieser Beruf ist ja irgendwie auch, der hat ja was total Erhabenes, wenn man ihn gut macht. Und Ich bin immer berührt von so diesen Beziehungen, wo ein Mensch einem anderen Menschen was weitergibt. Das war so das Grundgefühl, mit dem wir angefangen haben. Und dann natürlich merkst du ganz schnell, dass wenn du dich mit Schule auseinandersetzt, dass da irre viele Themen schlummern und dass auch Schule so eine Miniatur unserer Gesellschaft sein kann.
Und das erzählt der Film ja sehr eindrucksvoll. Und wir haben eine ganz sympathische Lehrerin, muss man erstmal sagen. Also ich finde, die ist wirklich toll und die will auch richtig was. Das ist ja auch so eine klassische Ausgangssituation. Man will was erreichen. Vielleicht kannst du uns die mal vorstellen, wie die so durch diesen Film läuft. Hat man einfach große Sympathien, ja, vielleicht sogar für ihr Engagement, ihren Optimismus, den sie ja doch lange Zeit hat.
Ja, also Carla Novak geht auf jeden Fall, ich glaube, am Anfang sehr, sehr gerne zur Arbeit und hat viel vor und macht, glaube ich, auch viele Dinge richtig und leicht anders und einen Tick moderner als andere Kollegen und Kolleginnen, die sich vielleicht schon gemütlich gemacht haben in, ach, so ist es halt. Und das bröckelt dann langsam so ein bisschen.
Aber diese Haltung ist schon auch eine sehr idealistische, finde ich. Und die ist ja für Berufsanfänger im besten Sinne dann eigentlich fast schon eine Pflicht, dass man eben mit Hoffnung so reingeht. Also spielst du sie ja auch, nicht? Also sie hat schon auch die Hoffnung, was zu verändern, vielleicht sogar in dieser Schule?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, dass sie da fest davon ausgeht, dass wenn man die Dinge richtig angeht, dass man dann Dinge verändern kann.
Wenn ich das richtig sehe, also du bist ja geborener Berliner und man hätte jetzt auch eine ganz andere Klasse konstruieren können, dann wäre es ein anderer Film geworden. Ist jetzt, habe ich das Gefühl, nicht so diese typische Problemklasse des deutschen Fernsehfilms zum Beispiel, wo es also sofort zur Gewalt kommt und zu tiefen Konflikten?
Ja, das war uns auch wichtig, dass wir auch mit dieser Lehrerin eine Figur zeichnen, die so ein bisschen dem Klischee entgegenspricht, ja, weil das, was man hat, sind immer das Bild, was man von Lehrerinnen und Lehrern Lehrern hat, ist, dass sie frustriert sind, dass sie überarbeitet sind, dass sie keinen Bock haben. Das wollten wir nicht. Wir wollten keine Zynikerin erzählen. Wir wollten wirklich jemanden erzählen, der die Klasse mag und wo auch die Klasse, also was eigentlich ein schönes Geflecht ist, das dann aber durch äußere Umstände in eine Schieflage gerät.
Auf die wir auch gleich noch kommen, aber vorher noch mal, was ist denn so Ihr Ansatz? Also wie würdest du das beschreiben? Ich habe es jetzt richtig vor Augen auch, also wie sie mit den Schülern so umgeht zum Beispiel. Da hat sie ja auch eine gewisse Methode, die vielleicht manchmal etwas nach Lehrbuch riecht. Man merkt schon, dass die auch nicht lange von der Uni runter ist, aber sie wird es aber auch gut machen.
Was ist die Methode? Ich glaube, ihr wurde einfach gesagt, sie müssen die Schüler ernst nehmen und ihnen auf Augenhöhe begegnen und das so ein bisschen überbetonen manchmal. Aber auch ernst meinen.
Wie ist das denn mit so einer Riesenklasse zu drehen? Also du hast ja nicht nur einen Anspielpartner, sondern ich weiß nicht, 20, 30?
Wie viele waren das? Ich glaube 20, 22. Das ist tatsächlich, es ist vor allem laut. Also dieser Geräuschpegel ist einfach krass. Aber das war eine wunderbare Klasse, die Ilka und Simone Bär da zusammengestellt haben. Also das waren ganz, ganz tolle Kinder. Sie waren nur wirklich laut und ich fand das wahnsinnig anstrengend. 22 Anspieler und Anspielerinnen sind ja auch ein Geschenk. Und wenn man dann, oder wenn ich dann vor dieser Klasse stand und es ist etwas Unvorhergesehenes passiert und Judith war gerade mit ihrer Kamera in der Achse, wo ich wusste, wenn ich den Moment jetzt anspiele und da mitgehe, dann kann sie den vielleicht verwenden, dann kann Ilka den vielleicht verwenden, dann habe ich das nach Möglichkeit auch immer gemacht. Also es birgt ja auch ganz viele Möglichkeiten, so viele Leute in einem Raum zu haben.
Du hast schon manchmal wie eine echte Lehrerin agiert. Du musstest die alle immer ansprechen. Schön, nämlich, dass du Simone Bär nochmal erwähnst, die ja eine grandiose Casterin war und leider gestorben ist. Ein Riesenverlust, finde ich, für die deutsche Filmszene. Judith Kaufmann, die Kamerafrau, auch das müssen wir nochmal betonen, also wie viele Frauen auch wiederum an diesem Film beteiligt waren. Und wie hast du diese Klasse zusammengestellt? Ich meine, da muss ja jeder Einzelne, selbst der keinen Text hat, muss irgendwie stimmen, muss irgendwas einnehmen, irgendeine Position.
Ich habe im Vorfeld die Kinder in Vierer bis Sechser Gruppen so getroffen und mit denen so Impros gemacht und in diesen Impros relativ schnell gemerkt, welche Kinder auf Zack sind. Diese Kinder sind dann zusammengekommen und wir hatten diese Gruppe von 22. Die habe ich dann wirklich in Einzelgesprächen eingeschworen, gesagt, passt auf Leute, wir sind jetzt Kolleginnen und Kollegen. Und dann aber eben auch das getan, was gute Lehrerinnen und Lehrer machen, nämlich nicht nur das Handwerk beibringen, sondern auch die Philosophie dahinter. Das heißt, wir haben dann gesagt, hey, passt auf, was wir hier machen, nämlich Film, das ist größer als wir. Das wird uns überdauern und wir stellen uns in den Dienst der Sache und stellen uns selbst zurück. Und da war auch Leonie, das waren auch immer ganz tolle Gespräche mit diesen Kindern, weil wir dann wirklich über den Beruf geredet haben, über das Leben. Was bedeutet es, Schauspieler zu werden? Ich glaube, die Kinder haben wahnsinnig viel aus dem Film mitgenommen und mehr als eben nur, wie macht man einen Film?
Das Lehrerzimmer von Ilka Shatake mit Leonie Benisch in der Hauptrolle hat ja auch Thriller-Elemente. Es sind durchaus Elemente eines Kriminalfilms, weil ja eben ermittelt wird, wer hat dieses Geld gestohlen, wer ist schuldig, wer ist vielleicht zu Unrecht verdächtigt worden. Das ist sehr geschickt gemacht und das ist eben deshalb auch sehr spannend. Gleichzeitig aber ist dieser Film auch eine Würdigung von Lehrern und Lehrerinnen, die einfach das Richtige tun wollen. Aber das Ganze erinnert eben auch an ganz klassischen Ermittlungsfilm.
Also es geht damit los, dass an dieser Schule eine Diebstahlserie ihre Runde macht. Und es gibt zwei Lehrer, die auch unsere Carla Novak benutzen, um an Informationen zu kommen über die Kinder. Und diese Kinder, also die Kinder dieser Lehrerin, werden dann verdächtigt. Und es gibt eine Schlüsselszene am Anfang des Films, wo die Lehrer in die Klasse reinkommen, in den laufenden Unterricht, sie unterbrechen und dann sagen Mädchen raus und Jungs bitte die Portemonnaies auf den Tisch, wir möchten einen Blick reinwerfen. Was natürlich nicht geht, aber es wird so hingestellt, als wenn das Ganze freiwillig wäre. Als Kind hast du noch nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, ich mach das jetzt nicht, vor allem wenn da die Schulleitung vor dir steht. Das heißt, wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass es in diesem Film nicht nur um Diebstähle geht, sondern auch um Hierarchien und darum, wie wir Machtverhältnisse instrumentalisieren und ausnutzen. Es gibt diese Diebstahlhandlung, aber unten drunter liegt noch viel, viel mehr.
Das spielt übrigens, können wir auch schon sagen, eine große Rolle bei dieser Handlung, die fabelhafte Eva Löbau, die man ja immer gern sieht, übrigens auch in einem Tatort. Sie ist ja Detektivin. Hier mal auf der anderen Seite der Barrikade, um das vorsichtig auszudrücken, sie ist ja so eine Art Betriebsnudel, also was sogar dazugehört, in so einem Schulalltag. Jetzt fand ich eben so reizvoll, Leonie, dass deine Figur ja alles richtig machen will. Also auch das ist für mich so ein bisschen Aussage des Films. Jemand, der alles immer absolut richtig machen will und am Schluss kommt raus, dass eigentlich nichts wirklich richtig ist. Und das, finde ich, ist eine große Tragödie übrigens auch für Sie.
Ja, total. Aber das ist ja auch dem Leben nicht fern. Also wir gehen ja alle immer davon aus, dass wir das Richtige tun, wenn wir es tun. Es sei denn, wir machen absichtlich handeln wir irgendwie kriminell, das passiert ja auch, dann wissen wir es. Aber in den meisten Fällen würde ich davon ausgehen, dass wir davon immer der Meinung sind, das Richtige zu machen und dann hinterher feststellen müssen, dass es aber das Falsche war, weil die Situation sich so und so entwickelt hat.
Es wächst ja alles über sie hinaus sozusagen. Also ständig wird es immer schlimmer und immer mehr Menschen greifen sie auch an und das überfordert sie irgendwann auch.
In meinen Augen scheitert sie gar nicht, denn für mich ist sie eine Heldin. Eine Heldin, die wirklich auch wenn sie unter Druck gerät, standhaft bleibt und sich auch zum Ende des Films emanzipiert und auch diese Hierarchien, die ihr auferlegt werden, einfach nicht annimmt. Genauso wie der Schüler, um den es auch geht. Und deswegen ist sie für mich in gewisser Weise, ja, sie ist wirklich eine Heldin.
Hast du den Film, wirst du wahrscheinlich oft jetzt auch gefragt, auch so verstanden als einen Beitrag zur deutschen Bildungsmisere oder Bildungsdebatte? Wenn man über Schule was erzählt, logischerweise kommt man sofort darauf, dann auch die Realität damit vielleicht abzugleichen.
Nee, es ist kein Beitrag zur deutschen Bildungsmisere, aber es ist ein Beitrag, glaube ich, zu unserer Debattenkultur und die Art und Weise, wie wir mit Meinungen umgehen, wie wir Wahrheit für uns selbst beanspruchen wollen, wie wir Wahrheit auch passend machen, wie wir Leute abkanzeln, wie wir sie verurteilen, Cancel Culture, Fake News, all diese Themen, struktureller Rassismus, das sind alles Themen, die in dem Film bespielt werden. Und ich will auch gar nicht einen Film machen, der irgendwas aussagt, sondern ich will eine Frage in den Raum stellen. Und ich glaube, dieser Film stellt viele Fragen und ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann darüber austauschen können.
Dann noch eine letzte Frage auch an dich. Natürlich, wie du auch für diese Figur, die Ilka jetzt als Heldin beschreibst, für dich hergenommen hast. Weil in der Tat, sie hat diese innere Stärke, aber es wird eben auch ganz klassisch übrigens immer schlimmer. Also was ringsum passiert, wir werden es jetzt nicht erzählen. Aber wie hast du es auch für dich hergenommen, zumal ihr Privatleben ja kaum eine Rolle spielt? Also sie ist ja wirklich konzentriert in deiner Erzählweise, Ilka, auf ihren Beruf.
Also ich bin große Verfechterin, den Beruf des Schauspiels als Handwerk zu sehen und also mehr auf den handwerklichen Teil zu fokussieren als auf den künstlerischen. Und dieses Buch ist einfach so genau recherchiert und geschrieben, dass ich mich sehr auf die Worte verlassen konnte. Und dann finde ich, dann gab es am Set einfach, waren die Fragen eher nach Tempo und nach Akzentuierung. Also wo liegt der Schwerpunkt in der Szene und wie finden wir das? Und da war einfach Ilka und Judith waren da ganz toll. Das war das eine. Also ich habe den Text gelernt, ist die Antwort. Und das andere ist dadurch, dass es so viele Worte sind und die ganze Zeit fast nur gesprochen wird, habe ich einen Ausgleich gesucht, indem ich jeden Morgen laut Techno gehört habe und dazu durch den Raum getanzt bin und so, weil ich so eine Körperlichkeit da reinkriegen wollte.
Du warst damit den Schülern und Schülerinnen auch sehr nah, glaube ich, dann in so einem Augenblick. Das Lehrerzimmer, der neue Film von Ilka Shatak. Euch ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, Leonie, noch und danke, Ilka.
Vielen Dank.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich wollte unbedingt den Krankenwagen da einholen. Die wollte mich nicht mitnehmen. Meine Freundin ist kurz vor der Entbindung.
Was sind Ihre Bestzeit auf 100 Meter?
10,93.
Schon mal drüber nachgedacht, bei uns anzufangen?
Ich werde Fußballer.
Wir brauchen solche Männer wie Sie.
Sam Mephire ist sehr bekannt geworden. Er war der erste schwarze Polizist in Ostdeutschland, Volkspolizist sogar noch. Und dann nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, wurde er dann als Gesicht einer Kampagne überall bekannt. Mit diesen Plakaten wollte dann auch der Freistaat Sachsen zeigen, wie weltoffen er ist, wie tolerant er ist. Es kam dann zu einem tiefen Sturz dieses jungen Mannes, der Überfälle begangen hat, der verurteilt wurde auch wegen gefährlicher Körperverletzung. Zu 9 Jahren war er verurteilt, 7 Jahre hat er gesessen, begann dann nochmal ein neues, ein ganz anderes Leben. Diese sehr zerrissene Biografie von Sam Mephire ist jetzt verfilmt worden. 7 Teile bei Disney Plus sind sie jetzt auch zu sehen. Und der Hauptdarsteller, der hier zum ersten Mal eine so große Rolle spielen kann, der diesen ganzen Film auch trägt, ist gleich hier im Gespräch zu erleben. Malik Bauer, der Hauptdarsteller von Sam, ein Sachse.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Wir haben jetzt die große Freude zu berichten über eine Serie, die schon aller Munde ist. Alle sprechen über dieses Werk, weil es in der Tat, das muss man schon sagen, eine Serie ist, die Neuland betritt. Die hat eine Tür aufgestoßen und plötzlich sind die Dinge anders. Plötzlich sehen wir die Dinge auch anders. Und vor allem denke ich mir, dass diese Serie auch strahlen wird. Also, dass sie vielleicht auch tatsächlich auch bei Produzenten, Produzentinnen etwas verändert, bei der Redakteurin, dass man anfängt, neu nachzudenken. Man kann und man muss solche Geschichten erzählen. Und diese Geschichte ist nur eine ganz besonders bewegende, aufwühlende. Ich erinnere mich genau daran, als das alles passiert ist, dass es einem wirklich sehr nahe ging und man den ganzen Widerspruch auch schmerzlich erfahren hat. Sam, ein Sachse, so heißt dieses Werk. 7 Teile sind es bei Disney Plus. Und ich denke mir, durch diese Serie jetzt, durch diese Miniserie, wird ein Mann jetzt so richtig bekannt, den wir durchaus schon kennen. Also ich habe dich auch schon öfter gesehen, auch in der Volksbühne zum Beispiel.
Ah.
Denn du bist ja Schauspieler, auch am Theater, geboren in Bremen übrigens.
Korrekt.
Und heute bei uns eben als der Hauptdarsteller von Sam, ein Sachse. Herzlich willkommen, Malik Bauer. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Hallo, Knut. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wie erlebst du jetzt gerade diese Tage? Also die Serie ist ja zu sehen. Seit einer guten Woche kann sie jeder streamen.
Ja.
Es wird wahnsinnig viel berichtet. Und ich kann mir vorstellen, obwohl du schon eine ganze Menge gemacht hast, die Jägerin zum Beispiel, Brüder, Tatort und wir, die Fernsehserie, ist jetzt doch nochmal eine besondere Zeit für dich.
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Hausnummer, eine andere Erfahrung. Eben weil es, wie du es einleitend schon gesagt hast, auch nochmal eine ganz neue Perspektive auf Deutschland wirft. Auch ein erstes Mal, die erste deutsche Disney-Serie, das erste Mal, dass in so einer Produktion man durch die Perspektive eines schwarzen Mannes, aber auch gleichzeitig eines ostdeutschen Mannes gucken darf. Und ja, das ist einfach ein großes, großes Geschenk und immer noch ein bisschen surreal.
Und es gibt so viele Anknüpfungspunkte, was du gerade sagst, nicht? Also Ostdeutsch, Diskriminierung, aber auch die Frage, was darf Polizei, wie muss Polizei arbeiten, wie kommt jemand in so einem System zurecht? Und das ist ja eben eine wahre Geschichte. Das ist der echte Sam Mephire, der also in Sachsen als erster Ostdeutsch, überhaupt als erster schwarzer Mann in der Volkspolizei war. Muss ich schon ganz ehrlich sagen, die Geschichte kenne ich zwar, was da mit ihm passiert ist, aber so klar war mir das gar nicht, dass der so in den letzten Monaten der DDR unbedingt noch zur Polizei wollte. Und das wird sehr ausführlich erzählt, finde ich auch wichtig in dem Film.
Ja, es ist genau dieser Moment von, das alte Staatssystem bröckelt und bricht weg. Und dieser ewig erzählte antifaschistische Schutzwall bricht mit dem System weg. Die West-Systeme, BRD-Systeme sind aber noch nicht da. Und in dieser Zeit nimmt Sam eine ganz besondere Bedrohung wahr. Nämlich, weil die rechten Potenziale, die eben einfach da sind, hochkommen. Und er wird Opfer von Angriffen, im echten wie im fiktiven Leben, was wir erzählen. Und da macht er sich einfach gerade für diese Nation. Auch schwarze Menschen können Patrioten sein und sagt, ich möchte hier von innen heraus die Menschen schützen. Und was dagegen tun, dass Leuten es so ergeht, wie es mir hier gerade teilweise ergeht.
Und das ist in Dresden, also wo es auch wirklich besonders heftig war, muss man einfach mal sagen, was da passiert ist. Diese berühmten Baseballschlägerjahre, die er auch zeigt. Ich habe mich dann immer so gefragt, du kommst aus Bremen, aus einer ganz anderen Welt, hast aber zum Beispiel in Leipzig ja studiert.
Genau.
Also an der Mendelssohn-Bartholdy. Also insofern, Sachsen ist dir schon auch vertraut?
Total. Also ich habe mein Kunsthandwerk aus dem Osten. Ich habe, wie du schon sagst, in Leipzig an der Schauspielschule studiert, in Halle und der Volksbühne und am Berliner Ensemble mein Theaterhandwerk gelernt und praktiziert. Und da gibt es einfach mal wieder einen Beweis dafür, was der Osten alles kann und konnte. Und auch dieser Schmerz ist ja Teil der Serie, ne? Also diese Wiedervereinigung, die eben nicht war, wir nehmen aus beiden Systemen das Beste und bauen das bestmögliche Land, sondern wir schlucken ein Land. Und diese Missachtung, Nichtwertschätzung führt ja unter anderem zu den Baseballschlägerjahren, ne? Wenn dann die Treuhand durch den Osten zieht und sagt, das ist alles nichts wert, aber gleichzeitig alles dann nochmal verkloppt. Trotzdem ist Bremen auch kein einfaches Pflaster gewesen, zumindest nicht da, wo ich herkomme. Und da gab es auch viel rassistische Gewalt, aber die ist ja auch nicht nur, also antischwarzer Rassismus ist auch nicht nur ein, wie soll ich das mal nennen, Kunsthandwerk der Weißen. In Bremen passiert es dann von anderer Seite dann auch zum Teil. Und da, wo ich aufgewachsen bin, ist halt so ein bisschen auch einfach der Drogenumschlagsplatz der Stadt. Und gleichzeitig hast du aber 500 Meter das Theater am Goetheplatz. Also da knallt halt alles so ein bisschen doll aufeinander, macht es aber auch gleichzeitig wunderschön. In Bremen heißt es deswegen auch das Steintor, das Viertel. Und da bin ich halt aufgewachsen und da erlebst du auch einiges, aber natürlich nicht in der Form Hetzjagden. Zum Beispiel der echte Sam, der wurde ja auch von dem gleichen Mob gejagt, der dann später in der Nacht den Georges Commandai leider gemeuchelt hat. Mhm. Und sowas habe ich nicht erlebt, das muss man ganz klar differenzieren, aber trotzdem habe ich auch Spaß gehabt, sage ich mal, in meiner Jugend.
Also wusstest du ungefähr, wie man sich dann fühlt in so einer Situation. Das trägt sicherlich auch dazu bei, dass du das so stark und überzeugend und anrührend spielen kannst. Ich finde es auch besonders schön, du hast es gerade angedeutet, da gibt es am Anfang diese Figur von Thorsten Merten, diesen Polizisten, diesen Vorgesetzten, ganz differenziert. Klar, der ist Teil des Systems, aber aus einer inneren Überzeugung und setzt sich für dich ein. Auch das Zusammenspiel finde ich sehr, sehr schön, weil das ist mal nicht so dieses ewige Klischee, was erzählt wird.
Ja, es ist eben genau das, glaube ich, was so schön an der Serie ist. Es erzählt immer mehrere Minderheiten, sage ich jetzt mal. Und da treffen sich einfach zwei überzeugte Sozialisten und die wollen sich für dieses System einsetzen. Und das zählt. Da zählt nicht die Hautfarbe, da zählt die Leistung. Und das ist so eine Sache, die hat der echte Sam bestimmt auch mit mir gemeinsam irgendwie. Genauso natürlich wie auch der Fiktive, den wir erzählen. Man versucht über Leistung Anerkennung zu erzwingen.
Ja.
So, und das gelingt ihm da bei diesem Major und deswegen ist das eine ganz, ganz tolle Zeit in der Serie für ihn.
Finde ich auch also ganz wichtig, dass das miterzählt wird. Wie überhaupt erzählt wird, auch das klingt jetzt schon an, es ist schon ein sehr starker Charakter mit einem großen Liebesbedürfnis. Man hat immer so das Gefühl, auch bei der Figur von Thorsten Merten, bei diesem Polizisten, diesem Major, er sucht ja auch immer einen Vater. Also irgendwie dockt er immer irgendwie an bei etwas älteren Männern in der Hoffnung, eine Vaterfigur zu finden.
Ja, das Leben ist ja tatsächlich fast wie eine griechische Tragödie und leider keine fiktive Idee. Am Tag der Geburt von Samuel Mephire wird sein Vater unter mysteriösen Umständen aus dem Leben gerissen. Und das ist natürlich ein ewiges Vakuum, das mir selber auch nicht fremd ist. Mein Vater war auch nicht immer präsent und ist leider früh gestorben, war lange ein Sehnsuchtsort. Oh, dann kommt bald dieser Mann und dann wird alles anders. Es ist leider nicht eingetreten. Und das ist absolut ein großer Schlag in Samuels Leben. So, ne? Und dann hast du gleichzeitig eben nochmal diesen deutsch-deutschen Erzählstrang und den Schmerz, der mit der Missachtung dann irgendwie da einhergeht. Und natürlich dann auch erstmal dieses Thema von Schwarzsein in diesen Baseballschlägerjahren und was das eben bedeutet. Ne? Wenn man das durch den schwarzen Filter sieht, diese dann doch mindestens durch den schwarzen Filter, auch wenn wir es heute im Nachhinein immer alles kleinreden, bürgerkriegsähnlichen Zustände, ne? Hoyerswerda, Thiendorf, Langenhagen, das ist halt alles nicht so witzig gewesen. So,
wird da, auch gezeigt im Film sehr
da
deutlich.
Da kommt dann auch halt die Radikalität der Zeit in die Figur. So, und das spiegelt sich dann ja natürlich miteinander. Ne?
Auch als Studie der permanenten Überforderung, so muss man es ja vielleicht sagen. Also sowohl als Vater.
Mindestens in dem Zeitraum des Lebens.
Ja. Und dann, ja klar, inzwischen hat er auch ein anderes Leben, aber dann eben auch in diesem System, in dem er sich durchsetzen will. Und das ist, glaube ich, beim Spielen dann auch ganz wichtig, das zu zeigen. Also diese höchst unterschiedlichen Felder, auf denen er letztlich immer ein bisschen überfordert ist und sich nicht durchsetzen kann.
Ja, genau. Das war das Schöne. Also wir haben das halt geschafft mit der fantastischen Sulin Youssef und dem Stefan Burchardt, aber auch Sarah dann im zweiten Block, immer wieder das zu verteidigen, dass wir uns dazu committen, da jemanden zu zeigen, der auch beschädigt ist oder Fehler hat. Und diese Fehler werden aber gleichzeitig legitim und emotional erzählt. So, ich hatte das Glück, dass der echte Samuel mir sein Buch irgendwie zur Verfügung gestellt hat. Ich ein Sachse, Schleichwerbung. Und das hatte ich in der Rohfassung schon über die Dreharbeiten. Und dementsprechend habe ich immer gewusst, wie emotional dieser Mann ist, was der alles, sag ich mal, auch an Stottern und Bettnässen und was da alles dazugehört, wenn man halt in der Kindheit auch so viel Gewalterfahrung erfährt durch die Mutter, die leider überfordert war. Und das haben wir einfach dann verteidigt. Und natürlich kann ich jetzt da irgendwie so einen Terminator-ähnlichen Quatsch spielen, aber das ist einfach nicht die Wahrheit. Und Gott sei Dank habe ich das durch diese fantastische Arbeit mit diesen Frauen auch dann erzählen dürfen.
Schön, dass du das jetzt schon mal erwähnt, sollten wir endlich mal machen. Genau. Sulin Youssef hat diesen tollen Film gemacht, Haus ohne Dach. Und Sarah Blaskiewicz war der erste Film, Ivy wie Ivy. Das sind beides selbst People of Color aus unterschiedlichen Richtungen. Frauen auch, die ja einen ganz spannenden Thriller, es ist auch ein Thriller, inszenieren. Und es war offensichtlich für dich auch nicht uninteressant, dass das zwei doch relativ junge Regisseure waren.
Ja, also bei Sulin muss man das, glaube ich, noch mal ein bisschen differenzieren. Die hat ja schon so viel gemacht, auch mit der Deutschlandreihe, mit dem fantastischen Jörg Winger auch schon Rapport aufgebaut, warum er ihr so wahnsinnig vertraut hat, Gott sei Dank, und sein Handwerk mit ihrem, sag ich mal, kombiniert hat. Mit Sarah kam da aber jemand dazu, der ähnlich wie ich jetzt auch noch so eher so am Anfang einer Karriere ist, aber die hat auch Fantastisches geleistet. Ne? Und dann in dem Duo Sulin Youssef mit ihrem fantastischen Kameramann Stefan Burchardt, das ist dann schon eine sehr einzigartige Erfahrung mit denen zu drehen, weil die sind so schnell, so wahnsinnig begabt und dann kann man einfach ganz viele Takes machen und hat immer wieder eine neue Chance und Gott sei Dank hat Sulin auch mit Jörg und Yvonne und Jens immer weiter geschnitten und immer weiter verfeinert und so über das Endergebnis bin ich dann natürlich sehr dankbar. So.
Ja. Ja. Also übrigens, Sarah hat ja auch eine interessante Biografie, die ist nämlich auch eine Leipziger Afrodeutsche.
Genau, die ist am nächsten von, also sag ich mal, an Sam dran.
Ja.
So, die ist unsere Ossi-Schwarze, so wie er auch.
Wir reden auch gleich weiter über Sam, ein Sachse, die Disney-Plus-Serie. Jetzt kann man sie sich ansehen in der Hauptrolle Malik Bauer. Sam, ein Sachse, die wahre Geschichte des Sam Mephire, erster ostdeutscher schwarzer Polizist. Die Hauptrolle spielt Malik Bauer, der heute bei uns zu Gast ist. Und wir müssten natürlich jetzt auch mal kommen auf den echten Sam, weil das ist natürlich eine absolut erschütternde Geschichte. Ich erinnere mich auch, es gab damals einen sehr spannenden Dokumentarfilm über ihn, da wurde die Geschichte schon mal erzählt, denn er war ja auch so ein Vorzeigepolizist. Er war auf den Plakaten zu sehen. Ich erinnere mich da wirklich auch noch dran, diese Riesenplakate. Er war ein gefeierter Star in ganz Deutschland und da kommen wir vielleicht wieder zu dem Punkt, immer liegt der Überforderung, dass vielleicht diese Rolle, die man ihm da auch so zugeschrieben hat, mit besten Absichten, denke ich mir, dass sie ihn völlig überfordert hat und mit seiner Persönlichkeit ja nicht wirklich was zu tun hatte, dass er ausgenutzt verletzt wurde vielleicht sogar?
Ja, da kann ich mich erstmal so anschließen. Er sagt immer, dass zu einem ganz wichtigen, gefährlichen Moment in der deutschen Geschichte, nämlich diesen Baseballschlägerjahren, hat man die richtige Idee gehabt, das richtige Zeichen gesetzt, aber mit dem falschen Mann. Mhm. Das ist so ein Zitat von ihm, was das ganz gut beschreibt, weil er selber ist da Anfang 20, er ist noch nicht gereift, er hat noch einen riesen Rucksack an traumatischem Leben, Kindheit, Vaterverlust und wird auf einmal in so einen Hochdruckmaschine reingesetzt und die Karriere geht völlig durch die Decke. Dann wird das weiter kombiniert mit dem Innenminister Eggert, dem fantastischen Mann, liebe Grüße an Heinz an der Stelle, der ihn entdeckt und dann weiter protegiert und er macht großartige Polizeikarriere, aber irgendwann muss man dann eben mit diesem eigenen inneren Tempo klarkommen. Wenn das aber gleichzeitig durch so eine Medienkampagne unterfüttert wird und von so einem Innenminister weiter hochgezogen wird, dieses Momentum. Und dann auf einmal kommt aber der Systemdeckel Polizeiarbeit und Polizeibürokratie dazu. Dann wird es irgendwann schwierig, weil eben in diesen bürgerkriegsähnlichen Jahren mindestens durch seinen Filter, dann auf einmal mit solchen Sachen umgehen zu müssen, wie der Notwendigkeit von Durchsuchungsbefehlen und der ja dann doch manchmal langsamen Bürokratie, die dahinter steckt, das ist gar nicht so einfach. Und dann fängt halt das Drama an und die fixe Idee, eine Sicherheitsfirma zu gründen und das in die eigene Hand zu nehmen. Aber es kommt halt alles aus diesem wahnsinnigen Handlungsbedürfnis aus dieser Zeit und dann war man dann halt leider bereit, das zitiere ich ihn auch mal an der Stelle, für die gute Sache das Schlechte zu tun.
Also er ist schwer kriminell geworden, muss schon sagen, ist zu 9 Jahren verurteilt worden. Es geht auch hin zur Körperverletzung. Es sind brutale Taten, die er dann begangen hat. Und das war für mich ein totaler Schock, das auch mitzubekommen. Allerdings sieht man jetzt im Film nochmal den Weg. Also damals haben wir ja nur gehört, der ist jetzt plötzlich ein Verbrecher geworden. Ja. Wie der Weg war, erzählt die Serie sehr genau. Das entschuldigt nichts, finde ich, aber es erklärt sehr wohl, was mit ihm passiert ist. Und es ist furchtbar. Und ich frage mich auch bei dir, auch da wieder eine Zerrissenheit, denn man liebt ja die Figur. Das denke ich mir, die ist dir sehr nah, wie du sie spielst.
Ja, ich komme vom Theater, ja, und da spielen wir auch die 3000 Jahre alten Geschichten von Lust, Mord und Intrige, ja, die Griechen, Sophokles, Euripides und so weiter und so fort. Shakespeare, das ist meine Welt. Und deswegen war ich auch sofort in diese Figur und in diese Geschichte verliebt, weil man halt da die Chance hat, jemanden zu erzählen. Das hätte ja auch alles ganz schnell kippen können in so einen, ich nenne das jetzt mal antirassistischen Propagandafilm und das haben wir halt nicht gemacht. Wir haben immer einen dreidimensionalen Menschen versucht zu erzählen, auch mit der Hilfe von Laura Dabelstein, mit der ich mich mannigfaltig vorbereitet habe. Liebe Grüße an der Stelle. Und da haben wir eben was anderes gemacht. Wir haben nämlich einen Menschen gezeigt, der Lücken hat und über das Privileg, endlich mal dreidimensional einen schwarzen Menschen zu erzählen, muss man den natürlich mit positiven, aber genauso eben auch mit negativen Sachen ausstatten. Und diese Radikalität im Guten, sage ich jetzt mal mindestens in den ersten paar Folgen, sieht man, aber dann sieht man sie halt auch in der, sage ich mal, weniger schönen Variante. Die Radikalität ist in der Figur. Und ja, dann passieren Fehler.
Ich denke, dass so eine Haltung gefunden werden konnte, liegt nicht zuletzt auch daran, dass neben dem schon erwähnten großartigen Jörg Winger, der wirklich ein Serienspezialist ist, Tyrone Ricketts dabei war. Und zwar sowohl als Autor als auch als Schauspieler. Und ich weiß das auch von ihm persönlich, wie oft er sich ärgert, dass ihm immer andere seine Geschichten erzählen. Und jetzt ist er hier wirklich auch sehr involviert gewesen. Das trug sicherlich dazu bei, 100%. Dass es so authentisch ist.
100%. Wir hatten halt das Glück, dass er dabei war als der Ideengeber. Er und Jörg sind ja damals schon durch die Redaktion dieses Landes gelaufen und haben versucht, das Ding zu pitchen 2006, nachdem Jörg ihn zum Schauspieler in der Soko gemacht hat. Mhm. Und da wollte das keiner machen, weil die Aussage, die dann zurückkam, war meistens sowas, ich finde das ja eine wahnsinnig interessante Geschichte, aber ich glaube, unser Publikum ist noch nicht so weit. Und jetzt, 20 Jahre später circa, hat es geklappt. Und Tyrone hat da auf jeden Fall auch immer für gesorgt, dass eben auch hinter der Kamera Diversität da war. Disney hat dafür sogar Budgets frei gemacht, Leute in so, ich sag jetzt mal, Trainee-Positionen am Set mit zu kultivieren, eben damit die Filmbranche langsam aber sicher auch endlich so aussieht, wie unsere Gesellschaft aussieht. Der Writers Room, den sie kuratiert haben, wo auch der fantastische Chris Silber nochmal als Head-Autor dabei war mit dem Jörg, als die, sag ich mal, weißen Männer mit dem Handwerk und der Exzellenz, der war auch mit vielen Stimmen besetzt. Ja, Parität von Geschlechtern, Parität von, ich nenne das jetzt mal, Schwarz und Weiß, ja, weil das halt irgendwie wichtig ist. Man muss zusammen kooperieren, um eine ganzheitlich abdeckende Geschichte und Erzählung von Deutschland zu finden. Und das ist hier halt passiert. Und da hatte man, sag ich mal, den schwarzen Erzählimpuls von Tyrone, der aber ohne Jörg Wingers Reputation und, ja, ich nenne das mal Handwerk, einfach niemals stattgefunden hätte. Und so haben sich da einfach im besten Sinne die beiden gegenseitig befruchtet.
Also du beantwortest letztlich noch fast die nächste Frage, weil es gibt ja diesen großen offenen Brief von schwarzen Filmkünstlern und Künstlerinnen an die Berlinale. Ein sehr langes Werk, 13 Seiten.
Vermessener Mensch, ne?
Genau, Vermessener Mensch, aber auch andere Filme sind da auch besprochen worden. Ja. Aber der stand im Zentrum und ich habe das auch mir durchgelesen, diese 13 Seiten und kenne ja auch einige der Leute, die das verfasst haben. Verstehe durchaus diesen Wunsch zu sagen, es geht ja nicht nur darum, den einzelnen Film zu kritisieren, genau was du gerade sagst. Also, dass endlich dass endlich diese Geschichten auch erzählt werden, und zwar von den Betroffenen selbst. Also da ist vielleicht diese Serie wirklich ein wichtiger Schritt dann.
Ja, es ist halt strukturell einfach wichtig, dass man das hinbekommt, weil Rundfunkgebühren in aller Ehre jetzt auch an dich, du sollst mannigfaltig deine Euros kassieren, aber die sind ja auch nicht freiwillig. Ne? GZ wird ja genommen, nenne ich das jetzt mal. Ja. Und das ist egal, wie man aussieht, das wird genommen, und dann muss man natürlich dafür auch sorgen, dass auch diese Menschen repräsentiert werden. Mindestens zum demografischen Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Ne? Wir haben ja 28% circa Migrationsanteil jetzt in der Bevölkerung, und das wird ja nicht weniger, im Gegenteil. Und da hat unsere Serie einfach, glaube ich, Großes geleistet, das wirklich mal als Paradebeispiel durchzuziehen. Vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera. Schwarze Hauptdarsteller, kurdische Regisseurin, afrodeutsche Regisseurin, aber zwei weiße Head-Autoren mit dem Handwerk und so weiter. Und dann Tyron als Mid-Creator, der schwarz ist. Also da war halt wirklich alles dabei. Ich glaube, diese Mehrstimmigkeit ist ein großes Geschenk, was Deutschland schon lange ausmacht, als Land generell. Aber es muss halt auch irgendwie in unserer Medien- und Kulturlandschaft stattfinden.
Du sprichst eine Wunde an. Ich gebe euch offen zu, warum nicht. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn die Serie öffentlich-rechtlich produziert worden wäre. Ist sie jetzt nicht. Jetzt hat Disney es gemacht. Ist ja auch wichtig und gut und erreicht viele, viele Menschen. Und das bringt mich jetzt nur zu den letzten Fragen, die wir noch gar nicht diskutiert haben. Der echte Sam ist ja auch da. Er ist vorzeitig entlassen worden. Er engagiert sich jetzt sehr für Gewaltprävention zum Beispiel. Nicht? Also führt, glaube ich, doch ein sehr schönes und wichtiges Leben nach diesem absoluten Absturz. Ja. Hast du ihn kennengelernt? Und vor allem, hast du ihn beim Spielen immer im Kopf gehabt? Oder muss man ihn dann nicht vielleicht auch wieder loswerden, um dann auch spielen zu können?
Also das Schöne war, ich habe ihn kennengelernt. Wir haben sogar eine mehrtägige Tour gemacht durch wichtige Stationen in seinem Leben. Er hat mir, wie gesagt, sein Buch in der Rohfassung damals während der Dreharbeiten schon zur Verfügung gestellt. Und gleichzeitig hatte ich als Künstler aber das Privileg, dass er immer jemand war, der auch selber Autor ist und Geschichtenerzähler, und immer gesagt hat, alles, was du willst, mein Junge, nimm mit. Alles, was du nicht brauchst, lässt er am Wegrand liegen. Und ich hatte immer das Glück, außerdem, dass er nicht reingewaschen werden wollte mit dieser Serie, sondern dass er absolut, auch jetzt, wenn er seine Interviews macht, sich zu den Fehlern von damals committet. Und Gott sei Dank waren die Menschen von Disney jetzt im Vergleich zu den öffentlich-rechtlichen Leuten damals so mutig, diese Geschichte zu machen, auch als erstes Ding von denen selber, so ein Ding zu machen, ist Wahnsinn. So wie die das Ding jetzt auch nach vorne drücken, bin ich einfach wahnsinnig dankbar für, dass die so einem Erzählimpuls irgendwie folgen und sich dahinter klemmen. So. Und mit Samuel war das einfach eine Beziehung, die so angefangen hat über dieses Projekt. Aber wir sind auch, jetzt würde ich einfach mal ganz dreist sagen, Freunde geworden. Aber wenn man sich wirklich mal, und das schafft die Serie hoffentlich, in diesen Moment Zeit reinversetzt, dann wird man, glaube ich, erkennen, in dem Moment die Dringlichkeit zu haben, die er da hatte, plus halt eigene Fehlentscheidungen, weil er nie Opfer des Schicksals ist. Er ist immer ein entscheidender Mensch. Das ist gar nicht so weit hergeholt.
Ein Mensch, der auch seine Verantwortung angenommen hat für das, was er getan hat.
100%. Und wenn man auch irgendwie in das deutsche Justizsystem glauben will, als eines dieser tollen Sachen, die wir hier in Deutschland haben, über die ich sehr stolz bin, als stolzer Deutscher, dann muss man ja auch sagen, hat er seine Schuld an die Gesellschaft dann ja auch richtigerweise bezahlt und setzt sich aber seitdem wieder für die Jugend ein, als Coach für Gefahrenlagen, arbeitet in der schwerst traumatisierten Kinderpsychiatrie, und ja, der hat halt erst seinen Dienst als Polizist getan, dann hat er Scheiße gebaut, das muss man auch ganz offen so sagen, aber dann nach der Haft hat er eigentlich da weitergemacht, wo der Kern von ihm ist.
Sam, ein Sachse, jetzt also zu sehen, 7 Teile sind das, Miniserien bei Disney Plus, kann man sich also diese epochemachende Serie ansehen, in der Hauptrolle Malik Bauer, der hier natürlich zum ersten Mal so eine große Rolle spielen kann, auch sehr körperlich, sehr physisch, es geht ja auch immer auch um körperliche Ertüchtigung, um den Körper fit zu halten, also auch das bringst du ja mit für diese Rolle. Bedanke mich sehr herzlich, Malik Bauer war bei uns, Hauptdarsteller von Sam, ein Sachse. Danke.
Dankeschön.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Zum Schluss gibt's gleich nochmal einen ganz besonderen, sehr eigenwilligen Film, bestimmt der eigenwilligste der ganzen Woche. Piaf, das ist eine Reiterfigur übrigens, hat nichts zu tun mit Edith Piaf, ist ein Film der israelischen Regisseurin An Oren. Dieser Film ist eine einzige Liebeserklärung an das Kino, und deshalb war es uns auch so wichtig, den noch vorzustellen. Das tun wir auch gleich nach Frederik Schikowski, Ein Lächeln im Vorübergehen. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich habe jetzt die große Freude, einen ganz besonders eigenwilligen, einen ganz besonderen originellen Film zu besprechen mit einer Künstlerin, die von der bildenden Kunst kommt. Und das ist nicht unwichtig für ihr Debüt. Man sieht immer, dass sie grandiose Bilder bauen kann. Also dieser Film ist auch visuell ein großartiges Erlebnis. Lief im Wettbewerb in Locarno. Jetzt also können wir im Kino alle den Film sehen. Piaf hat nichts zu tun mit Edith Piaf, sondern Piaf, das werden wir bereden, ist eine Figur bei den Pferden, wenn die auf der Stelle treten. Also das ist natürlich auch sehr sehr, sehr symbolisch. In diesem Film einer israelischen Regisseurin ist ihr Langspielfilmdebüt und sie lebt in Berlin, versteht also Deutsch ganz gut, wird aber auf Englisch antworten. Und ich freue mich erstmal sehr, dass sie da ist, an Ohren. Shalom, hallo, hallo.
Hi, I'm happy to be here, thank you.
Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist, dass wir reden können über deinen Film, der als Debüt ja sehr, sehr viele Ebenen auch hat, finde ich. Es ist ein sehr erotischer Film, es ist ein queerer Film, es ist ein Film, der aber auch erzählt von deiner großen Liebe zum Kino. Denn das ist es vor allem, also eine Liebeserklärung an das Kino. Kommen wir noch drauf. Vielleicht können wir aber erstmal beschreiben, was deine junge Heldin macht. Denn sie arbeitet ja auch für den Film, vertretungsweise ihre Schwester ist in einer psychiatrischen Anstalt und deine Heldin dort also ist eine Frau, die fürs Kino arbeitet. Aber was macht sie dort? Bilder macht sie nicht.
Yeah, the film centers on the profession of Foley artistry and for those who don't know what it is, it's sound professionals for film that record small details that are very important to convince the viewers that what they're watching on the screen is real, like footsteps and clothing noises and so on. But these details are really important. And I was really always impressed with this profession and with the profession, the people who actually do it, because they're kind of like actors in dark rooms and they just really get into the character of whoever is on the screen and try to mimic them. And this profession actually was not regularly accredited until the 90s and many people don't know it exists.
Ja. Also sehr interessant übrigens, finde ich, das mal zu sehen. Also sie wollte tatsächlich eine Hommage liefern, auch diese junge Frau ist Sounddesignerin, könnte man sagen, Foley-Künstlerin.
Das Geräuschmacherin.
Geräuschmacherin, das ist das deutsche Wort. Und sie macht das eben auf eine ganz altmodische Weise. Das ist sehr schön. Also es wird nicht irgendwie aus dem Computer geholt, sondern sie macht so Geräusche, wie zum Beispiel, wenn sich Kleidung bewegt, Schritte. Hier in dem Fall ist es das Pferd, das Geräusche bekommt. Und das macht sie auf eine altmodische Weise. Das hat sie immer sehr interessiert. Lange Zeit wurden diese Leute nicht mal in den Abspänen erwähnt, denn sie erzeugen ja auch die sehr realistische Illusion, dass man glaubt, was da passiert. Also insofern fand sie das sehr wichtig. Und wir sehen ja im Film, wie sie da immer sitzt und dann eben so im Sand zum Beispiel nachmacht, wie sich das Pferd bewegt. Das Ganze ist auch sehr lustig. Das ist ein sehr komisches Element. Ein furchtbarer Werbefilm. So ein Pferd soll gemacht werden und sie übernimmt eben für ihre Schwester diesen Job. Sie nimmt den aber auch sehr ernst an. Also was sie da macht, ist schon nicht professionell, weil sie nicht gut ist am Anfang, aber sie nimmt diesen Beruf sehr ernst. Liebt sie den auch oder ist sie überrascht oder will sie vielleicht auch ihrer Schwester helfen?
Eva has to take over because, well, on the surface, the backstory is that the sibling had a nervous breakdown from the job, the job of doing Foley. And then Eva has to do it. And with as she, there is pressure from the director of the commercial that she has to create Foley's for. And she's really trying to do a good job because it's absolutely necessary. And with her, the audience also learns what it's like to do Foley and how much personality of the Foley artist is put inside the sounds that you hear.
Also sie muss ja für ihre Schwester diesen Job machen, weil die Schwester hatte Nervenzusammenbruch wegen dieses Jobs. Also das hat sie so gestresst, dass sie deshalb eben in dieser psychiatrische Einrichtung gehen musste. Sie will das also sehr, sehr gut machen. Sie will es perfekt machen, auch natürlich, um der Schwester zu helfen, um diesen Beruf zu machen. Und das macht sie eben mit allen möglichen Tricks und mit allen möglichen Erfahrungen, die sie ja dann während des Films auch macht. Sie wird dann immer besser. Also ich fand es sehr schön, dass sie klemmt sich dann so eine Kette in den Mund, damit man irgendwie die Zähne klappern hört, als sei das das Geschirr dieses Pferdes. Das sieht man ja. Und da gibt es auch diesen wirklich sehr bösartigen Regisseur, der immer die Abnahmen macht und ständig schimpft. Also sie steht unter einem enorm großen Druck. Von diesem Druck erzählst du. Und dieser Druck, und das ist jetzt so interessant, finde ich, erzeugt ja dann eine, ich würde es mal nennen, Überidentifikation mit dem Objekt auf der Leinwand, nicht dem Pferd. Denn unserer Eva, so heißt sie ja, wächst dann Pferdeschwanz. Also irgendwann ist sie dann also sozusagen auch eine Art Pferd vielleicht. Was passiert da? Das ist ja auch ein Fantasy-Element. Du erzählst fast eine romantische Fantasy-Geschichte. Also warum diese Entwicklung dann hin bis zur totalen Übereinstimmung zwischen Objekt und Geräusche machen?
Well, I think that the Foley artist is spending so much time alone in a dark room trying to imitate what they see on the screen. And I think a lot of people that work alone in dark rooms in several freelance professions, they could identify with the fact that you're trying to work on something that you become that thing that you're working on. So I wanted to, and also being in a dark room enables a lot of room for fantasy. So I wanted to incorporate that and to have her actual body change, to identify with what she's imitating. And that opens a larger fantasy in her life and begins to change her behavior as well.
Also sie sagt, sie glaubt, dass viele Menschen, die so wie Eva in so einem dunklen Raum arbeiten, ganz konzentriert sind auf ihre Arbeit, auf ihre Tätigkeit, dann zu so einer Identifikation neigen. Weil es ist ja auch klar, dass diese Identifikation zu tun hat mit der ernsthaften Ausübung des Berufs. Also man will vielleicht mit diesem Objekt geradezu identisch werden. Und das passiert, glaubt sie, gar nicht so selten, wenn man in so einem Raum eben ist. Und damit entsteht eben diese Identifikation, die aber auch, und das ist ja das Schöne und damit auch das Thema deines Films, etwas erzählt von einer Grenzverschiebung. Also hier verschwimmt die Grenze zwischen Mensch und Tier, wie in der antiken mythischen Sage. Aber es verschwimmen ja auch die Grenzen zwischen den Geschlechtern in deinem Film. Und dieser Pferdeschwanz guckt doch immer vor.
Yeah, that's right. The whole story was really influenced by I moved here in 2015 and I think a lot of details with a lot of added fantasy are really influenced by my experience living here. So I didn't want to show kind of like the outside world as oppressing her or criticizing her. I really wanted to go with the protagonist and lead the viewer of the film in along with her into like the bodily experience that she's going through. That was very important for me with my directorial language to do that. It really that you will feel the film with your body and then later you leave and your brain will catch up with you.
Also sie sagt, der Film hat schon viel zu tun mit ihrer Erfahrung in Berlin. Also sie ist 2015 in diese Stadt gekommen und vieles von dem, was sie erlebt hat, wie sie die Stadt auch wahrgenommen hat, ist eingeflossen in diesen Film. Es ging aber jetzt nicht darum, und deshalb ist das in diesem Film ja auch so schön, dass sie dann so einfach durchläuft, jetzt irgendwie zu zeigen, wie die Umwelt da negativ reagiert oder so eine Art Druck ausübt. Das wird einfach so hingenommen. Es war ja auch nicht das Thema. Das Thema ist wirklich zu zeigen, dass wir gemeinsam mit dieser Heldin diesen Weg gehen zu einer neuen körperlichen Erfahrung. Und diese körperliche Erfahrung ist zuerst da und das Gehirn, dann, also das Bewusstsein dafür, kommt dann hinterher bei ihr und verändert ja auch sehr viel. Und das wird eben in wunderschönen Bildern erzählt. Es ist eine Fantasy-Geschichte auch fantastisch gedreht, gut gespielt in einem Film, über den wir auch gleich weiterreden, denn wir müssen auch schon beschreiben, was da eben an Grenzüberschreitung passiert mit ihr, was sie für neue Erfahrungen macht in dem Film Piaf. Piaf ist der erste lange Film von Ann Oren aus Israel, lebt schon lange in Berlin, wir haben es gehört, und erzählt hier die Geschichte von Eva, gespielt von Simone Buccio, die finde ich sehr, sehr schön und sehr verhalten. Eine junge Frau spielt, der Merkwürdiges widerfährt. Das nimmt sie aber alles an mit so einer Neugierde hin. Also sie ist gar nicht ständig jetzt verblüfft, dass dieser Pferdeschwanz wächst oder dass sie sich auch anders verhält, sondern sie scheint mir sehr offen zu sein für diese neue Erfahrung. Vielleicht hat sie sogar darauf gewartet, dass sowas mal passiert.
I don't know if she was waiting for it, but I think it's just happening to her. She's in a the character is in a constant state of fluidity and change. Like when she discovers it, she embraces it. She's not trying to fight it or hide it. And she begins to change and she develops new intuitions. And for example, she begins to follow a fern botanist that she meets. And it gives her a certain courage to do things that she didn't do before, but still in her own... She begins to have these games of submission, and this is how she approaches a stranger that she finds attractive and is curious about. Mm-hmm. And in that, there's also, of course, I was trying to create a parallel between the psychology of horse rider in dressage and take it into interpersonal relations, of course, between strangers, when you really have to rely on your senses more than about knowledge that you have before.
Also Ann sagt, sie weiß jetzt nicht, ob diese Figur, ob Eva auf so eine Erfahrung gewartet hat, aber sie ist auf jeden Fall bereit dafür. Sie ist offen dafür, diese neue Erfahrung zu machen und dann eben auch neue Dinge einzugehen, wie zum Beispiel diese Beziehung zu dem Spezialisten für Farne. Wunderbar gespielt übrigens auch mit einer großen Intensität von Sebastian Rudolph, der also auch mit ihr so eine Unterwerfungsspiele macht, Fesselspiele. Also plötzlich ist das alles möglich. Also eine neue Erfahrung, die in diesem Film beschrieben wird und die sie ja auch ganz bewusst eingeht. Und das war eben das große Thema von Ann, dieses Fließende, dieses Offene, dieses sich Verändernde. Und dafür ist ja der Farn, ich habe das auch nochmal nachgelesen, ein sehr, sehr schönes, wichtiges Symbol. Sieht man ja auch immer, weil er sich damit beschäftigt, wodurch der Film auch vielleicht ein Symbol hat für eine gewisse Queerness. Ohne, dass jetzt direkt eine queere Geschichte erzählt wird. Aber ich finde, der Farn zum Beispiel braucht ja keine Bestäubung. Also er kann sich aus sich selbst reproduzieren. Er ist sozusagen geschlechtslos oder er ist doppelgeschlechtlich, wie man das sehen will. Fände ich ein schönes Symbol auch vielleicht für den Geist deines Films?
Yeah, the fern is self fertilizing hermaphrodite. And I was when I was like looking for the plant for the botanist in research at first, I was looking for a plant that has this coil because it came from a horse when they're what is called on the bit in English in dressage riding. It means that there is an acceptance of submission to the rider, and then the rider can lose the tension in the mouth, and the whole, it means that the horse is working their whole body. So I was looking at this shape, and I was looking at different plants that had this coil shape, and ferns also being prehistoric plants, when I read about their reproductive system, I thought that it would be the perfect parallel with the changes in Eva's body, and also would fortify the connection between the botanist and Eva.
And they're very old. Ferns are very old plants, yeah, as far as I know. Also, sie wollte tatsächlich so ein Symbol suchen, also für diese Pflanze, aber eben auch für das Verhältnis der beiden, also zu dem Spezialisten, zu diesem auch Unterwerfungs Ritual, das ja da auch im erotischen Ausleben, und in der Tat, also der Farn ist ein sich selbst bestäubender Hermaphrodit, so könnte man ihn bezeichnen, und hat ja eben auch so diese schöne Schleife, diese Locke, die ihn ja auszeichnet, und das ist für sie ein schönes Symbol eben auch, die sich ja dann auch befreit, nicht? Man sieht es ja, wie es sich entwickelt, für das Verhältnis zwischen Reiter und Pferd, weil irgendwann, wenn das Vertrauen da ist und auch diese Unterwerfung da ist, kann der Reiter auch nachlassen, dann braucht er nicht mehr diese Anspannung, und dann ist eine Art von Freiheit auch da, auch im Verhältnis der beiden. Und genau das wollte sie auch erzählen in ihrem Film, der aber, und das komme ich zurück zum Anfang, neben dieser sehr schönen, erotisch verspielten, auch surrealen Geschichte, eben auch eine große Liebeserklärung ist an das Bildermachen. Du hast dieses Kaiserpanorama, kennt man auch aus dem Deutschen Historischen Museum, also so um die Jahrhundertwende, man setzt sich hin und dann rutschen die Bilder immer so weiter, nicht? Man guckt so rein wie so ein Guckkasten, Attraktion eben der Vorkinozeit. Es gab noch kein Kino, aber das waren so die Vorformen. Da gehst du sogar rein, habe ich noch nie von innen gesehen. Wunderbares Bild übrigens, finde ich. Und der ganze Film ist eben für mich eben auch eine große Liebeserklärung an das Kino, an das Bildermachen, an das Unbestimmte von Bildern. Deshalb die Frage an dich, also was war daran so wichtig für dich, das auch zu erzählen, dich vor dem Kino zu verneigen? Eine Hommage fürs Kino?
Yeah, well, it started actually with the wish to make a film about a Foley artist. And a Foley artist is one of the like less known magicians that are responsible for making films. And also with the theme of the horse, that those of you who don't know, is one of the most symbolic images of the pre-cinematic experiments with image in motion by Edward Muybridge, who was originally supposed to settle a bet to learn if when a horse gallops he ever raises all hoofs off the ground, which of course now we know that they do, but at the time they were not sure. So the horse was always associated with the origin of cinema, consuming now so much media on these like flat screens with these series, and everything is getting really long, and the experience of being alone in a dark room with a spectacle, having a story that can be told, I don't know, with the moving images and sound in a way that also cherish our bodies that are standing in front of it, was very important to me. So the handwork that is part of making films, which is what Foley artists do. I mean, some sound professionals will say, oh, but we can use a lot of sound libraries, but you cannot replace the human body that is creating these sounds, and the effect that it has on the film, maybe the viewer is not going to understand right away, but it is so important. And for me, it was like a love letter to cinema, and especially to these lesser-known magicians that are a part of it.
Also, Sie betonten nochmal, es ging ja darum, eben die unbekannten, unsichtbaren Zauberer und Zauberinnen zu würdigen, die beitragen zum Gesamtkunstwerk Film, eben hier in dem Fall die Geräuschemacher, und wo man dann immer sagt, warum nehmen Sie sich nicht etwas aus der Sound-Library raus? Nein, das wollen Sie eben gerade ja nicht. Sie wollen ja auch mit Ihrem Körper diese Geräusche erzeugen. Also, es ist auch Teil Ihrer körperlichen Tätigkeit. Also, das war ihr ganz wichtig. Und dann das zu verbinden mit dem Pferd, das auch mit am Anfang steht, des Kinos, des Films, denn man wollte ja herausfinden in diesen Phasenbildern, diese berühmten, wo man sieht, wie so ein Pferd reitet, ob alle vier Hufen auf dem Boden sind oder nicht, oder ob es sozusagen auch für einen Augenblick schwebt, was es wohl tut. Das hat man aber auch durch diese Fotos rausgefunden, beziehungsweise diese frühen Filmaufnahmen von Edward Muybridge. Und dann, sagt sie, war sie aber trotzdem auch nochmal ganz wichtig, eben tatsächlich so eine Art Liebesbrief zu schreiben an das Kino. Und zwar auch an uns, an unsere Körper, die wir vor diesen Screens stehen und das wahrnehmen. Und das verändert sich auch gerade. Wir haben unendlich viele Screens, unendlich unendlich viele Möglichkeiten, eben auch bewegtes Bild zu sehen. Aber sie denkt eben über diese Körperlichkeit des Einzelnen, und das ist ja genau auch die Geschichte dieses Films, finde ich, wird es dann nochmal auf eine andere Weise erfahrbar. Also wir haben so viele Themen in diesem Film, so viele Mythen, so viele Legenden, aber alles auf eine ganz entspannte und leichte, auch manchmal sehr komische Weise erzählt. Man merkt, wie genau dieser Film gearbeitet ist, also wie genau die Themen hier ins Gleichgewicht gebracht wurden in dem Film Piaf. Also das ist eben diese Figur, betont es nochmal, wo das Pferd auf der Stelle tritt. Das ist der Film von einer Regisseurin, die damit sich jetzt als Langspielfilmregisseurin auch vorstellt, kommt aus der bildenden Kunst, und das merkt man diesem schönen Film auch immer an. Ein Film von Ann Oren, bei der ich mich sehr herzlich bedanke. Tuda Rabah, vielen Dank.
Tuda, Dankeschön.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich mit der Arena Liga Live. Meili Scheidemann und Andreas Ulrich erwarten Sie. Die beiden Berliner Mannschaften spielen ja Union auswärts und Hertha zu Hause. Also es wird ein spannender Nachmittag. Machen Sie es gut. Tschüss.